Ja, wir wollen Nehemia weiter betrachten. Ist schon ein ganzes Weilchen her. Ich glaube, das letzte Mal war es im Oktober, wo wir über Nehemia, wo ich da über Nehemia gepredigt habe. Also ihr könnt gerne mal aufschlagen. Und zwar nehmen wir doch heute erstmal Nehemia 7 an. Ich hatte zwar 8 angekündigt, aber da kommen wir auch noch hin. Aber ich hoffe, dass er mir das verzeiht. Aber bevor wir jetzt in den Text mal hineinsteigen, möchte ich noch kurz ein paar geschichtliche Zusammenhänge noch mal deutlich zu machen. Weil wenn wir das Buch Nehemia und das Buch Esra betrachten, oder die sind soweit ich weiß, in der jüdischen Bibel auch als ein Buch zusammengefasst, in unserer Bibel sind es getrennt. Also diese Bücher gehören eng zusammen. Nehemia beschreibt ja den Mauerbau, das ist ja so das Hauptthema. Und wir hatten jetzt in den letzten Kapiteln ja schon gesehen, dass in nur 52 Tagen die Mauer fertig gebaut war. Ja, vielleicht noch kurz nochmal, was ist der historische Hintergrund? Das Babylonische Reich hatte ja Israel und das Südreich in die Gefangenschaft gebracht nach Babylon. Unter Nebukadnezar ist ja die Stadt Jerusalem zerstört worden und auch der Tempel. Und dann kurze Zeit später, dann 70 Jahre später etwa, wurde dann das Babylonische Reich wieder durch die Meder und Perser abgelöst und wurden dann von denen überrannt. Ja. Oder eine Nacht- und Nebelaktion wurde das dann zum Medo-Persien. Aber die Juden damals, die lebten hier in diesem ganzen Gebiet Babylon, Susa, waren sie verstreut. Hier sehen wir nochmal die Könige. Die auch in der Bibel kommen, werden ja auch die Könige erwähnt, die vorkommen. In Buch Daniel, der König Belsazar, das war der Kronprinz. Also Nebonid und der König Belsazar regierten Babylon nach dem König Nebukadnezar, das war ein Sohn oder Enkelsohn vom Nebukadnezar, der Belsazar. Und unter ihm ist dann das Reich zerfallen, ja, in der Nacht- und Nebelaktion. Ja. Da ist die bekannte Geschichte aus dem Buch Daniel mit der Schrift an der Wand. Und am nächsten Morgen standen die Perser dann in Babylon. Ja. Kores, das war dann der erste persische König. Kores oder auch Kyros genannt, ist der gleiche. Unter ihm, der eroberte dann im Jahr 539 Babylon und er erlaubte dann die Juden zur Rückkehr nach Palästina. Dann gab es noch den König Darius den Ersten, von dem ist im Buch Daniel ja auch die Rede. Ja. Und dann anschließend noch den Xerxes oder Ahasveros, der dann lebte dann unter oder der Königin Esther, die Geschichte ist ja auch in der Bibel sehr bekannt. Ja. Also das sind so diese weltlichen Herrscher, mit denen das Volk Israel damals zu tun hatte in dieser Zeitperiode. Genau, und dann kam noch der Atasta oder Artaxerxes und das war der Herrscher, der dann letztendlich dann in zur Zeit des Nehemia lebte und mit dem der Nehemia zu tun hatte. Aber ich will jetzt vielleicht nochmal kurz ein bisschen die israelische Geschichte nochmal zurückgreifen. Gerade wenn wir Esra und Nehemia betrachten, dann sind so verschiedene Abschnitte, da denkt man, wiederholt sich das. Ja? Aber wenn man das geschichtlich einordnet, dann sieht man, welche Zeit da vergangen ist. Ja? Also nochmal ein bisschen zurück mit dem Volk Israel. Im Jahr 975 vor Christus war die Spaltung des Königreichs in Juda, Südreich und Israel, Nordreich. Ja, das war unter dem Nachfolger von Salomo, das war als Strafe Gottes, weil Salomo untreu geworden ist und nicht mehr mit ganzem Herzen Gott gedient hat, sondern auch heidnischen Göttern. Und deswegen kam dann die Strafe über das Volk Israel, dass es gespalten wurde, dass es geteilt wurde. Und 10 Stämme wohl kamen dann zum Nordreich und 2 Stämme oder der Stamm Benjamin, der Juda, das ist der Hauptstamm, der blieb aber im Südreich. Und weil Gott das dem König David verheißen hat, dass dein Königtum nicht aufhören wird. Und deswegen blieb dann ab da das Südreich unter der Herrschaft von Juda und Benjamin waren dann das bildeten das Südreich. Manchen in Lexikas werden andere Zeiten hier angegeben, aber 975 ist wohl nach Roger Libi die korrigierte Zeit. Also das sollte 722 vor Christus, dann also, man muss ja rückwärts rechnen, 200 Jahre später etwa, kam dann schon das Nordreich, diese 10 Stämme Israels, in die assyrische Gefangenschaft. Die Assyrer verschleppten viele Israeliten, manche flohen auch ins Südreich. Also sind auch von diesen 10 Nordstämmen auch einige gewesen, die sich dann im Südreich Israels dann ansiedelten, durch diese assyrische Gefangenschaft. Ja, dort im Nordreich gab es keinen einzigen gottesfürchtigen König. Ja. Und deswegen kam das dann schon 722 als Gericht Gottes über Israel, die assyrische Gefangenschaft. Das Südreich, da. Es ging nochmal 150 Jahre länger, konnte das leben, ja. Aber ja, im Südreich gab es immer wieder zwischendrin gottesfürchtige Könige. Aber das war dann eine kurze Zeit Aufbruch und dann ging es wieder so ging es dann wieder bergab, ja. Und dann schließlich war es dann so weit, dass 586 dann auch als Strafe Gottes das Südreich in die Gefangenschaft geführt wurde. Nach Babylon. Und da sagte auch Gott ganz klar: Abraham, der Erzvater, den habe ich aus Babylon, aus Ur, damals, viele Jahrhunderte vorher, herausgerufen, um den wahren Gott, den lebendigen Gott Israels, ja, anzubeten. Ja. Aus der heidnischen Umgebung, mit lauter Götzenanbetern aus Ur oder Ur-Chaldea, das ist alles da in der Ecke, ja. Aus dieser Gegend wurde Abraham herausgerufen, damit Gott mit ihm ein neues Volk macht, ein heiliges Volk, das ihm dient, ihm die Ehre gibt. Aber da das Volk Israel von Gott abgefallen war und dann 586 vor Christus dann auch nicht mehr dem wahren Gott nachgefolgt sind, da hat Gott dann gesagt, ja, dann könnt ihr auch wieder hingehen, wo er herkommt. Und so kamen sie dann wieder zurück nach Babylon, ne? In die Gefangenschaft. Zu den Göttern, wenn sie Gott nicht brauchten und nicht Gott verherrlichten, dann sollten sie sehen, welche Götter ihnen dann halfen. Und so wurden sie dann in die Gefangenschaft geführt. Wir kennen die Geschichten oder die Propheten. Die dieses Bemühen um das Volk Gottes, Israel, in Jeremia, in Jesaja und wie die Propheten auch alle hießen, die immer wieder zur Umkehr aufgerufen haben, kehrt um, sonst passiert euch das. Und letztendlich haben sie nicht gehört und sind nicht umgekehrt. Und dann kam dann eben diese Gefangenschaft. Diejenigen, die dann durch die babylonische Gefangenschaft in der Zerstreuung lebten, waren mehr oder hielten aber immer noch ihre jüdischen Traditionen intakt. Viele. Mehr als die von den Nordstämmen, die waren manche teilweise assimiliert in den anderen heidnischen Völkern, gingen dann unterher. 586 war es soweit, dass der jüdische Tempel in Jerusalem zerstört wurde, das Heiligtum. Und das war dann wirklich das Ende der Dynastie, dramatisch. Dass das kaputt ging. Ja. 539 vor Christus war ja dann die Eroberung durch die Meder und Perser, wie ich schon gesagt habe. Da wurde dann das Babylonische Reich wieder überführt durch ein anderes Reich. Weil auch die Babylonier, die durch die Juden, die in Babylon lebten, auch ein Stück weit Gottesfurcht sehen konnten. Sie hatten den großen Propheten Daniel in ihrer Mitte, der ein Staatsmann war. Und Nebukadnezar und Daniel warnte dem großen König Nebukadnezar, dass er den lebendigen Gott nachfolgen sollte. Und er machte ja dann sich diese Riesenstatue. Obwohl Nebukadnezar wusste, dass eigentlich Gott ihm diese Macht gegeben hat über Israel. Sonst hätte er keine Macht gehabt, das Volk Israel in die Gefangenschaft zu führen. Gott benutzte diesen Nebukadnezar, um ein Gericht an dem Volk Gottes auszuführen. Aber er übertrieb. Und dann wurde dann sein Reich auch wieder genommen. Und Babylon machte weiterhin großen Götzendienst. Und so kamen dann 539 die Meder und Perser. Ja, die Babylonier, die haben wirklich versucht, alles zu vernichten. Sie haben den ganzen Schätze des Tempels gestohlen. Sie haben die Juden teilweise dann auch umbenannt nach ihren Göttern, ja. Die drei und auch Daniel wurde Belsatzer, glaube ich, genannt. Ja. Sie wollten alles verbannen, was irgendwie den Gott Israels anbetete, sondern sie wollten, dass ihre Götter angebetet werden. Die Meder und Perser waren ein ganz anderes Volk. Die hatten dann wieder das rückgängig machen wollen. Dass diese Völker, über die Babylon regierte, und versuchte, die Herkunft zu assimilieren, zu vernichten, dass sie wieder zurückgeführt werden durften. Und so kam es dann unter Kyros Heimkehr-Edikt von dem König Kores, dass die Juden wieder in ihre Heimat zurück durften. Und das war 538. Da gab es die erste Rückkehrwelle. Und das wird beschrieben im Buch Esra. Geleitet von Zerubabel und Jeschua wurde der Grundstein zum Tempel aufgebaut und Opferdienste wieder in Juda eingeführt. Ja. Das war die erste Rückkehrwelle. Der Altar wurde gebaut. Jetzt nach 70 Jahren, wo die Juden nicht mehr ihren Gott anbeten konnten, durften sie jetzt wieder zurück und bauten zuerst den Brandopferaltar da, wo der Tempel noch nicht stand. Ja? Und danach legten sie den Grundstein. Aber dann gab es einen Baustopp bis 522 vor Christus. Ja, sie hatten angefangen, aber es nicht vollendet. 12 Jahre lang oder 13 Jahre. Und dann berief Gott die Propheten Hagaja und Sacharja. Also gerade Hagaja redet nur, nehmt wieder den Tempelbau auf. Ja, das ist in Esra 5, Vers 1 werden die beiden erwähnt. Und die gibt es ja eigene diese beiden Bücher, Hagaja und Sacharja, die sind in der Zeit entstanden. Dann diese Propheten dann dem Volk Gottes geredet haben: Mensch, kehrt zurück, macht weiter. Ihr habt angefangen, Gott hat euch wieder eine offene Tür gegeben, dass ihr baut. Und warum seid ihr so nachlässig und baut nicht weiter? Ja, und dann kam das Edikt des Darius, dass sie weiterbauen konnten. Und so hat Gott diese Haggai und Sacharja berufen und die dann das Volk Gottes ermahnten. Und dann wurde der Tempel weitergebaut. Und dann 516 vor Christus war dann der Tempel wieder vollendet. Der zweite Tempel. Und wenn wir das sehen, genau 70 Jahre nach der Zerstörung des Tempels. Ja, 70 Jahre Gerichtszeit. Und nun konnte wieder der Gottesdienst im Volk Israel eingeführt werden. Und dann sehen wir wieder 58 Jahre Pause. Und dann erst 457 vor Christus kam der Priester Esra zurück nach Israel und fing dann an mit Belehrungen und Reformen. Also in der Zeit war auch wieder ein bisschen Nachlässigkeit reingekommen, 50 Jahre lang, ja? oder fast 60 Jahre hier. Dann sehen wir wieder weitere 13 Jahre Pause, wo nicht viel geschah. Und die Mauern in Jerusalem waren immer noch zerstört. Es war noch kein Gefüge in der Stadt. Und dann erst 445 vor Christus kam, war dann die Rückkehr Nehemias, Bau und dann der Bau der Stadtmauer. Merken wir, was Gott für einen langen Atem hat. Aber wie Gott immer wieder Leute hervorberufen muss, jetzt kümmert euch um das Volk Gottes. Ich denke, es ist gut, sich mal so ein bisschen diese Zeitperioden in Betracht zu nehmen. Dass, wenn wir den Bibeltext lesen, das im Oberflächenlesen, da sehen wir das nicht so. Aber da sehen wir, welche verschiedenen Zeiten Gott da hineinspricht. Und dass auch jede Generation wieder neu das Wort Gottes braucht. Und da sehen wir hier, ist ein langer Zeitabschnitt. Seit den ersten Rückkehrern von 538 bis 445, sind viele Jahre, die da vergangen sind. Und Jerusalem stand immer noch sehr in Trümmern. Ja. Lange Zeit. Nur einzelne Sachen aufgebaut. Und das Haus Gottes, der Tempel, war ohne Schutz. Und deswegen waren die Mauern nötig. Ja. Die Mauern, hatten wir schon mal gesagt, die bieten Schutz vor Gefahren von außen. Mauern bilden eine Verwaltungsstruktur. Jetzt kann sich das Leben richtig entfalten. Und die Mauern von Jerusalem sicherten gleichzeitig auch den Tempel Gottes, ja. Dass eben nicht andere Völker, andere Heiden ihren Gottes oder ihren Götzendienst da hineinbringen. Das ist die Gefahr in dem Volk Gottes. Dass eben falsche Lehren hineinfließen, ja. Und wenn wir das Nehemia-Buch sorgfältig lesen, dann merken wir auch noch in den nächsten Kapiteln, welche Schwierigkeiten im Volk Gottes da waren, weil eben schon manches vermischt wurde. Ja. Manches Heidnische mit Einfluss gewann im Volk Gottes. Obwohl das Volk Israel ja aus der Gefangenschaft herausgeführt wurde und sie ja durch harte Zeiten des Gerichts durchgegangen sind und dann die Gnade Gottes erfahren haben, war es doch wieder wichtig, dass sie wirklich innerlich sich auf das Wort Gottes besinnen und nicht auf Abwege kommen. Auch zu Nehemias Zeiten war das schon wieder ein Problem. Ja. Nun, solange die Vorrede und wir möchten heute noch einige Aspekte aus Kapitel 7 uns betrachten. Ich möchte drei wichtige Steine der Gemeinde weitergeben: Sicherheit, Verlässlichkeit und die Hingabe. Das war für das Volk Gottes wichtig und ich möchte uns aufzeigen, dass es auch für uns als Gemeinde Jesu wichtig ist. So können wir diese Parallelen aus der Geschichte mit Nehemia auf uns anwenden. Wenn wir jetzt auch nicht äußere Mauern bauen, hier unser Mini-Jerusalem, hier vielleicht Mauern, vielleicht sollen wir Mauern um Golzen bauen, ja? Wäre vielleicht was Neues. Aber ihr versteht, wie ich das meine. Nach 52 Tagen war die Mauer fertig, ja? Wie wir das schon Kapitel 6 gesehen haben. Dann Kapitel 7, Vers 1, da heißt es: Als wir nun die Mauer gebaut hatten, hängte ich die Türen ein und es wurden die Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt. Und ich setzte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und den Burgvogt Hanania, der ein treuer Mann war und gottesfürchtig vor vielen anderen. Und ich sprach zu ihnen: Man soll die Tore Jerusalems nicht auftun, ehe die Sonne heiß scheint, und während sie noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen und verriegeln, und man soll Wachen aufstellen aus den Bürgern Jerusalems, die einen bei ihrer Wachmannschaft, die anderen ihrem Haus gegenüber. Endlich war die Mauer fertig. Aber was nützt die beste Mauer, wenn man keine Tore hat, die man schließen kann? Deswegen mussten die Tore eingehängt werden. 25. Tag des Eluds, es war etwa 20. September, war es dann soweit. Und der Mauerbeginn war ja Anfang Juli etwa und dann bis September. Also haben Unglaubliches geleistet in dieser in diesen Sommermonaten. Nun wurden die Türen wieder eingesetzt. Mit dem nötigen Wachpersonal wurde angeordnet. Erst nach Sonnenaufgang, wenn es hell war, durften die Tore geöffnet werden und bevor es dunkel wurde, mussten die Tore wieder geschlossen werden. Also so wurde sorgfältig die Stadt bewacht, Tag und Nacht. Es waren ja zehn Tore, wie man hier auf dieser Karte sehen kann, die die Stadt hatte. Und um diese 10 Tore zu bewachen, brauchte man 138 Mann, die das Wachpersonal war. In alttestamentlicher Zeit waren die Nachtwachen in 3 Zeitabschnitte eingeteilt. Einmal von 18 bis 22 Uhr, die erste Schicht, dann von 22 bis 2 Uhr und dann von 2 bis 6 Uhr morgens. Im Neuen Testament wissen wir übrigens hier so nebenbei, dass es 4 Zeitabschnitte gab mit den Nachtwachen. In der römischen Zeit, ja, Abend, Mitternacht, Hahnenschrei und Morgen. Das kann man in Markus 13, Vers 35 sehen. Na gut, also es waren etliche Personen nötig, um die Stadt zu sichern, um die Tore zu sichern. Werden treue Leute gesucht? Wer ist verlässlicher? Es gibt nichts Schlimmeres, wie einen Torhüter zu haben, der dann alle dann so heimlich reinlässt. Ja? Ja, sowas gab es immer wieder in der Geschichte. Ja? Ja, das ist, kann verheerend sein für eine Stadt, wenn man die falschen Leute reinlässt. Ja? So ein Trojaner dann. Ja. Und hier wird gesagt, dass mein Bruder Hanani, also von Nehemia der Bruder Hanani, der wurde dann hier eingesetzt, ja, über Jerusalem, dass er das wachen sollte. Und dieser Hanani, der hatte im Kapitel 1 dem Nehemia davon mitgeteilt, wie verheerend das ist mit Jerusalem, wie das aussieht mit den Mauern, ja, dass da kein Schutz ist. Und jetzt, Nehemia wusste, dass er sich auf seinen, ja, seinen leiblichen Bruder verlassen kann. Mensch, der passt auf, dass da nichts schief läuft, ja. Also die Mauern war ein Schutz vor Einfluss und die Vermischung mit den Heiden. Ja? Vor falschen Einfluss. Dass nicht Heiden sich einfach so reinschleichen konnten, um dann die Gemeinde aufzumischen. Wenn wir das jetzt auf die Gemeinde Jesu übertragen, ja? Da sehen wir auch in den Briefen immer wieder auch die Warnung, habt Acht vor Verführung. Ja? Oder in oder Johannes schreibt das, wie wir auch kürzlich in der Bibel schon einmal betrachtet hatten, in 2. Johannes 7 bis 11 in den Versen. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, der hat Teil an seinen bösen Werken. Also hier im Johannes, da wurde gewarnt, dass keine Verführer in die Gemeinde Jesu hineinkommen. Und hier wird gewarnt vor Irrlehrern, die die Dreieinigkeit Gottes geleugnet haben. Ja? Und da gibt es auch viele, die sowas leugnen. Ja? Zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Ja? Hüten wir uns da vor Verführung? Es ging hier um Wanderprediger, die in den Gemeinden kamen und falsche Lehren verbreiteten. Und sie sollten nicht unterstützt werden, indem ihnen Gastfreundschaft gewährt wurde. Das hatten wir da ja in der Bibelstunde herausgestrichen. Ja, ein Gruß ist gemeint, ich freue mich, dich zu sehen, herzlich willkommen oder alle. Das Da, wenn wir merken, es ist jemand, der Falsches verbreiten will, da müssen wir uns, vor dem müssen wir uns hüten. Ne? Er gab herzlich willkommen, aber wenn man weiß, das sind Irrlehrer, ja, es gibt dann ein falsches Gefühl der Akzeptanz. Und die Gemeinde sollte keinenfalls mit ihnen zusammenarbeiten. Darum geht es. Es heißt nicht, dass wir nichts unternehmen sollen, um Irrlehrer auf den rechten Weg zu bringen. Etwa um jemanden, wenn jemand Fragen hat und dann das Wort Gottes klar und deutlich lehrt, ja. Aber jemand, der falsche Lehren bringt, der ein Irrlehrer ist, der darf nicht den Eindruck bekommen, er würde zu uns als Gemeinde gehören und man darf ihm dazu keine Gelegenheit geben, diese Irrlehren in der Gemeinde zu verbreiten. Wenn ich im Privaten mit ihm in der Diskussion bin und ihn versuche, auf den richtigen Weg zu bringen, jawohl, da Korrekturen, das dürfen wir. Aber wir sollen auch merken, wo die Grenzen sind und dann gegebenenfalls sagen, hier, es geht nicht. Ja. In Jakobus 5, Vers 19 heißt es, liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehre ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinen Irrwegen, der wird seine Seele vom Tod erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Ja. Also wenn Gemeinde gebaut ist, muss ich auch beständig vor Gefahren von außen geschützt werden. Ja, und auch Paulus schreibt im jungen Timotheus, der einer Gemeinde vorsteht, dass er auf seinen Wandel und auf die klare Lehre besonders achten soll. Ja? In 1. Timotheus 4, Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Ja? Also deswegen müssen auch älteste Gemeindeleiter müssen auch treu sein und am Wort Gottes festhalten, damit sie die Gemeinde schützen. Ja? So ähnlich wie die Tore, ja, in der Stadt Jerusalem. Das war wichtig, die Schaffung einer beständigen Sicherheit. Das nächste, was wir sehen in Jerusalem, die Stadt muss auch bevölkert werden. In Vers 4 heißt es, die Stadt aber war weit und groß, aber wenig Volk darin und Häuser waren noch nicht wieder gebaut. Und mein Gott gab mir ins Herz, dass ich die Vornehmen und die Ratsherren und das Volk versammelte und sie aufzeichne nach Geschlechtern und ich fand das Geschlechtsregister derer, die zuerst heimgekehrt waren und fand darin geschrieben, dies sind die Leute der Landschaft Juda, die aus der Gefangenschaft herausgezogen sind, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte. Und die wieder nach Jerusalem und nach Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt. Und die gekommen sind mit Serubabel, Jeschua, Neheme, Asaja und so weiter. Das ist die Zahl der Männer von Volk Israel. Die nächsten Verse erspare ich mir. Könnt ihr lesen als. Das sehen wir, Gottes Wort ist exakt. Oder die Häuser waren immer noch kaputt und noch wenige wohnten in Jerusalem. Ne? Die Arbeit Nachfertigstellung der Mauer war noch lange nicht beendet. Der äußere Rahmen, dass sich hier die Stadt Jerusalem entwickeln konnte, war gegeben. Es war eine gewisse Festigkeit oder Bestandsschutz da. Aber jetzt musste auch gehandelt werden, dass das bevölkert wird. Und wir sehen eigentlich, fängt jetzt erst die Arbeit richtig an. War nicht nur diese paar Steine aufeinander schichten, ja? Sondern jetzt geht die wirkliche Arbeit los von Nehemia und Esra. Wie können wir das Volk sammeln, dass diese Stadt bevölkert wird? Und Gott gab Nehemia ins Herz, dass er aufzeichnen sollte, was zu Israel gehört. Da sehen wir in diesem darauf folgenden Versen, wer gehörte jetzt zu Israel und dann besonders in Vers 43 die Leviten, die Söhne Jeschuas, nämlich Kadmiel, Binja und, naja, und so weiter. Und, was war ich? Ich wollte 64 noch lesen. Da heißt es, diese suchten ihr Geschlechtsregister und als sie es nicht fanden, wurden sie für das Priestertum als untauglich erklärt. Gottes Wort ist sehr genau. Und es durften nur bestimmte Leviten, ja, aus dem Stamm Levi als Priester im dienen. Ja. Und so finden auch diese Geschlechtsregister und hier auch diese Abhängigkeit und dann nach der Gefangenschaft wurde das genau überprüft. Waren das jetzt die im Tempeldienst noch die Leviten, die von Gott autorisiert waren, einen Gottesdienst, die Opferdienste und die Opferhandlungen auszuführen? Ja? Also wir merken, hier ist eine akribische Ahnenforschung gewesen. Wie sind die Nachkommen? Ja? Erfüllen wir Gottes Gebot? Manche Christen und Geschwister haben dagegen manchmal eine Aversion gegen irgendwelche Mitgliederlisten. Ja? Aber worum geht es denn? Es geht darum, hier eine Verbindlichkeit zu sagen. Wer gehört jetzt dazu und wer nicht? Solche Listen haben durchaus auch eine Berechtigung in der Gemeinde. Wer gehört jetzt dazu? Auf wen können wir uns verlassen? Wer ist Mitarbeiter, wenn wir jetzt Mitarbeiter brauchen? Ja? Und ich freue mich, dass wir das so ein Stück weit hier schon erleben können, wie manche sehr verbindlich sind und dabei sind. Ja? Aber das ist trotzdem könnte es da vielleicht das eine oder andere auch noch mehr Form gewinnen. Ja? Ja. Diese Klarheit war im Volk Gottes auch von großer Bedeutung. Ja, ja hier geht es wirklich, wer gehört dazu. Ja? Hiermit wurde offiziell festgelegt, wer dazugehört und wer nicht. Wem hätten sonst die Mauern genutzt, wenn die Stadt mit der intakten Mauer zu 95% von Heiden bewohnt gewesen wäre. So wäre auf längere Sicht der Tempeldienst nicht mehr durchführbar gewesen. Deswegen wurde das hier genau geprüft. Und die Rückkehrer aus der Gefangenschaft werden hier erwähnt. 25.000 Männer, 4.289 Priester, 74 Leviten, 148 Sänger, der Söhne Asaf, 138 Torhüter, 392 Tempeldiener und 642, die einfach so mitzogen, aber die nicht genau nachweisen konnten, ob sie Juden waren. Aber wir haben schon gesehen, die Priester mussten besonders ihre Herkunft nachweisen, wer im Tempel dienen durfte. Also wir sehen, die Bibel ist auch in so kleinen Detailfragen sehr genau. Nachdem jetzt nun die Mauer fertig war, in Vers 72 und die Türen eingehängt waren, da war es nun möglich, sich richtig niederzulassen. Jetzt war in Jerusalem Sicherheit gegeben. Und das brauchen wir auch in der Gemeinde Jesu. Ja, auch die Gemeinde Jesu braucht eine gewisse Ordnung und Sicherheit. Es ist eben nicht beliebig, mal haben wir geöffnet, mal nicht, ja. Ja, brauchen wir die Beständigkeit? Ja. Und so ist das auch schon damals gewesen. Ja, wer gehört zur Gemeinde? Mal zur Gemeinde Jesu. Nur wer wiedergeboren ist, der gehört zur Gemeinde. Das ist eine Abstammung von Gott. Und so ist jetzt die Frage, bist du schon ein Kind Gottes? Wirst du da auch in dem Register gefunden, als Kind Gottes verzeichnet. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann gehörst du dazu. Ja? Ja, und deswegen ist das auch Voraussetzung, um Mitarbeiter, um verantwortlich in der Gemeinde zu sein und mitzuarbeiten, dazu zu gehören, dass du ein Kind Gottes bist. Als Christen bezeugen wir, wenn wir gläubig geworden sind, eigentlich durch die Taufe, dass wir wiedergeboren sind. Die Taufe symbolisiert ja, dass das alte Leben mit Jesus gekreuzigt ist und ich auferweckt bin und ein neuer Mensch geworden bin. Ja, das ist ein Zeichen, ich gehöre zu Jesus. Ja. Und es ist klar, dass die Eltern können nicht für ihre Kinder glauben, sondern jeder muss für sich selber glauben. Ja. Ja, es ist gut zu wissen, wer zur Gemeinde gehört. Jedoch waren und sind immer auch Gäste herzlich willkommen. Sie sollen ja bei uns sehen, wie Christen miteinander umgehen. Die Tore in Jerusalem waren ja, wie gesagt, nicht immer geschlossen. Zu bestimmten Zeiten konnten ja auch Leute reinkommen, ja? Durften ja auch reinkommen. Und selbst auch in alttestamentlicher Zeit, da sieht man, dass auch Heiden, die den Gott Israels kennenlernen wollten, den Zugang frei bekamen, nach Jerusalem und zum Tempel zu kommen. Zwar nicht in den Tempel, aber in den Vorhof der Heiden, den es auch gab. Ja. Also Gottes Angebot gilt für alle. Ja. Deswegen wollen wir auch die Türen für alle geöffnet haben. Ja. Aber wie gesagt, in manchen Situationen ist es gut, dass das Beständige, das Verlässliche, das braucht auch einen gewissen Schutz. Ja. Und ich komme jetzt zum letzten Punkt, die freiwilligen Beiträge zum Tempelbau. Und das sehen wir hier im Kapitel 7. Und einige Häupter der Sippen gaben für das Werk der Statthalter zum Schatz 1000 Gulden, 50 Becken, 530 Priesterkleider, und einige Häupter der Sippen gaben zum Schutz für das Werk 20.000 Gulden, 2.200 Pfund Silber, und das übrige Volk gab 20.000 Gulden und 2.000 Pfund Silber und 67 Priesterkleider. Und die Priester und die Leviten, die Torhüter, die Sänger und einige andere Leute und die Tempelsklaven und ganz Israel ließen sich in ihren Städten nieder. Wer zur Gemeinde Jesu gehört, hat auch diese Freiwilligkeit. Jetzt, wo dieses äußere Rahmen gegeben war, war es freiwillig. Wer aus dem Volk Israel wollte, durfte was zum Gottesdienst mit beitragen, indem er finanzielle Sachen gab, indem er Mittel gab, damit der Gottesdienst noch besser gestaltet werden oder ausgefüllt werden konnte. Wenn wir keine finanziellen Mittel haben würden, ja, dann wäre es auch schwierig, hier einen Raum so zu mieten. Ja. Irgendwas muss man sowas ja auch bezahlen. Ja. Ja, und sind ja noch andere Kosten immer wieder da. Ja. Aber das sehen wir auch schon damals. Das Volk, das jetzt dankbar war, was Gott ihnen gegeben hat, wie Gott ihnen wieder eine feste Stadt beschenkt hat, die gaben freiwillig nach ihrem Herzen. Ja. Ja. Gott erwünscht sich, einen freien Herzen zu geben. Wie heißt es in 2. Korinther 9, Vers 6? Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also, so sehen wir zum Ende. Hier sehen wir nochmal diese Gegenüberstellung. Was war für Israel wichtig? Die Schaffung beständiger Sicherheit, und in der biblischen Gemeinde bietet Schutz vor Irrlehren und gibt Halt. Wenn ich zu einer Gemeinde gehöre, dann erlebe ich eine Korrektur. Die beobachten mich, und dann merken wir, wie wir gegenseitig auch mit unseren Versagen, mit unseren Fehlern uns ermutigen können, beim Herrn zu bleiben. Das erlebe ich nicht im Internet. Deswegen gibt es eigentlich in dem Sinne keine Internetgemeinde. Da erlebe ich keine Korrektur. Die ist weit weg und kann nicht sehen, wie ich im alltäglichen Leben bin. Deswegen ist die Gemeinde vor Ort so wichtig. Und das Zweite ist, die Stadt muss bevölkert werden, wie wir schon gesehen haben. Und da ist die Frage, gehörst du zu so einer biblischen Gemeinde? Bist du da integriert? Bist du verlässlich auch in der Gemeinde? Setzt du dich da ein? Und dieser letzte Punkt, den wir gesehen haben, die freiwilligen Beiträge zum Tempelbau. Und da ist die Frage, unterstützt du vom ganzen Herzen auch deine Gemeinde, dass es zum Ganzen wirken kann. Ja, das wünsche ich uns, dass wir so eine Gemeinde sind und noch weiter werden und weiter ausbauen, dass wir auch unsere Gemeinde noch mehr bevölkern können, dass sie noch Wachstum erleben kann. Amen.